Wir werden heute über Online-Aktivismus reden, auch die Zukunft des Internets uns anschauen. Heißt, welche Möglichkeiten für die Partizipation in einer Demokratie es hat. Probieren wir mal, den Begriff Online-Aktivismus zu definieren. Wo fängt denn für Sie Online-Aktivismus an?
Also ich würde prinzipiell zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist Aktivismus, der ausschließlich online stattfindet, also der überhaupt nur in digitalen Räumen sich abspielt. Da gibt es auch andere Begriffe dafür. Dazu würde ich zum Beispiel Klicktivismus zählen, also einfach eine Form von Engagement, die erst durch digitale Tools möglich wurde, durch irgendwelche Likes, Klicks oder Online-Meinungsäußerungen, sich zu einem Thema, Sachverhalt zu verhalten und diesbezüglich politisch sich zu engagieren. Und der andere Bereich wären einfach Aktivismus, der sich auch digitaler Werkzeuge bedient, aber das quasi als einen weiteren Kanal nutzt, zusätzlich neben anderen klassischen Kanälen wie Demonstrationen, Organisierung in Form von Vereinen und Ähnlichem. Die Offliner sind in vieler Hinsicht viel besser organisiert wie die Onliner, weil die auf jahrelang gewachsene Strukturen quasi zurückgreifen können. Also bei jeder Form von Aktivismus muss uns immer klar sein, es geht hier darum, eine kritische Masse zu erreichen, die nämlich wirksam und gehört wird, aber die kritische Masse ist immer eine Minderheit. Und zwar eine kleine, verschwindend kleine Minderheit. Also selbst irgendwelche Online-Petitionen, die dann sehr, sehr viele Leute zeichnen, sind immer noch eine Minderheit. Und dahinter stehen und das vorantreiben, weil diese Petitionen werden einmal gezeichnet. Aber wenn man weiß, wie parlamentarische Gesetzgebungsprozesse beispielsweise funktionieren, dann sind das Prozesse, die sich über Jahre erstrecken und erst die Organisierung in Form von Organisationen und kontinuierlicher Arbeit, die dann zum Beispiel teilweise durch solche temporär kurzfristigen Mobilisierungen unterstützt wird, ist es, die überhaupt Einfluss und Relevanz ermöglicht. Der Unterschied Online-Offline ist für mich viel weniger relevant als der zwischen denen, die quasi kontinuierlich sind, und das ist eine verschwindend kleine Minderheit, die kontinuierlich aktiv sind, und denen, die punktuell aktiv sind. Und diese Unterschiede, die gab es schon lange vor Online-Offline. Das waren nämlich zum Beispiel die, die einmal auf eine Demonstration gehen und die, die die Demonstration organisieren und danach quasi darauf verweisen, die nächsten zwei, drei Monate, dass da ja 100.000 Leute auf der Straße waren. Das ist auch, 100.000 waren punktuell aktiv und vielleicht eine Handvoll war und ist auch danach noch kontinuierlich aktiv. Also das ist auch, was entscheidend ist für die Wirksamkeit von politischer Mobilisierung. Da gibt es sehr schöne Studien dazu von Hayek River Rao, ein US-Social-Movement-Forscher, wenn man so will. Der unterscheidet in diesem Zusammenhang Hot Cause und Cool Mobilization. Also was meint er damit? Hot Cause, das ist etwas, das aufregt. Also es gibt Dinge, die Leute auf die Straße bringen, die sie mobilisieren. Das ist die Hot Cause. Eine Hot Cause alleine, ja, einfach nur, oder eben auch einmal die Leute zum Unterzeichnen einer Petition bringt. Diese Hot Cause alleine ist aber nicht nachhaltig, sondern damit das nachhaltig von Wirkung ist, braucht es zusätzlich Cool Mobilization in Form von Organisationsgründungen, Vereinen, Spenden sammeln, vielleicht auch irgendwelchen Hauptamtlichen, die dann quasi dranbleiben, wenn die anderen wieder ihren normalen Jobs nachgehen. Zum Beispiel haben Benford und Snow in einem Artikel aus 88, also wirklich schon lange her, unterschieden zwischen drei Arten von Framing, nämlich einem mobilisierenden Framing, das Leute eben dazu bringt, sich zu engagieren, einem prognostischen Framing, das quasi darüber Auskunft gibt, was wären Lösungsvorschläge, wie könnte man das Problem lösen, und einem diagnostischen Framing, das eher darüber sozusagen, dass sich daran orientiert, was ist eigentlich die Problemlage an der kritischen Beschreibung des Status quo. Und was man da zum Beispiel in der Forschung dazu herausgefunden hat, oder was auch durchaus einleuchtet ist, dass teilweise nicht immer alle Arten von Framing auf einmal auftauchen. Also zum Beispiel, um Leute zu mobilisieren, an einer Demo teilzunehmen oder eine Online-Petition zu unterschreiben, ist häufig vor allem das diagnostische Framing, wir haben ein Problem, hallo Klimawandel, ja, und das mobilisierende Framing, unterschreib hier und wenn du unterschreibst, gehen wir mit dieser Petition zur Regierung oder was auch immer, oder diese Petition übt Druck auf diesen und jenen aus. Das heißt, wir haben zwei Frames, die dazu dienen, dass da Leute unterschreiben und die das unterstützen. Ein prognostisches Framing im Sinne von, okay, und wie lösen wir das Problem? Was ist die Lösung, die wir favorisieren? Die unterbleibt häufig und zwar oft sogar bewusst, weil viele Leute, die sich zwar in der Diagnose des Problems einig sind und die vielleicht auch noch sich einig sind, dass zum Beispiel eine Demonstration oder eine Online-Petition helfen könnten, dazu zu sensibilisieren, die sind sich überhaupt nicht einig, was die Lösung sein könnte. Also das Beispiel, das zum Beispiel Gerhards und Ruch da auch mal zwei andere Bewegungssoziologen aus Deutschland untersucht haben, war ein Flyer für eine Anti-Reagan-Demonstration in den 80ern in West-Berlin. Was wir herausgefunden haben, ist, dass genau dieses prognostische Framing weggelassen wurde, was es dann zum Beispiel erlaubt hat, dass irgendwelche linksradikalen marxistischen Gruppen gemeinsam mit irgendwelchen katholischen Jugendverbänden für eine Anti-Reagan-Demonstration mobilisieren konnten gemeinsam, weil sie sich einig waren in die Diagnose, Reagan ist ein Problem, weil sie sich einig waren im Mittel, wir machen eine Demo, wenn er zu Besuch kommt, aber sie wären sich überhaupt nicht einig gewesen, wenn es darum ginge, wie soll eine Gesellschaft ausschauen. Es gibt aber auch da teilweise die Möglichkeit, anonym oder mit Namen zu unterzeichnen, und viele Menschen sagen ganz bewusst, ich unterstütze das mit meinem Namen, weil sie glauben, und das nicht ganz zu Unrecht, dass eine Unterstützung in einer Online-Plattform mit dem Klarnamen auch ein höheres Gewicht hat. Da gibt es auch gerade eine Studie von Katja Ross dazu, die das bei auch so einer öffentlich-rechtlichen, wenn man so will, Petitionsplattform untersucht haben. Denen ging es da durchaus um Fragen wie Hate Speech. Das war eine Diskussionsplattform, wo Leute auch miteinander diskutiert haben. Und das Spannende, was Rost und ihre Kolleginnen von der Uni Zürich herausgefunden haben, war, dass es paradoxerweise nicht, was man glauben könnte, die anonym quasi Diskutierenden waren, die am ausfälligsten wurden und mehr geschimpft haben oder mehr Hate Speech verwendet haben, sondern dass paradoxerweise oder eben nicht so paradoxerweise diejenigen, die mit Klarnamen dort aktiv waren und deshalb auch besonders mit Nachdruck der Meinung waren, hier soziale Normen durchzusetzen und dabei zu helfen, das waren die, die sozusagen mehr ausfällig wurden, mehr Schimpfwörter verwendet haben als anonyme Nutzende und Nutzerinnen.
Meiner Person ist es so, ich bin politisch sehr interessiert. Ich versuche mich politisch gerade sehr viel auch zu bilden durch mein Studium. Ich habe aber jetzt im Online-Aktivismus eigentlich nur Ecosia. Ecosia ist eine Suchmaschine, eine ökologische Suchmaschine, die probiert, durch die Einnahmeüberschüsse, die entstehen, Bäume zu pflanzen. Dort haben sie jetzt bis jetzt 10 Millionen Bäume gepflanzt und insgesamt 4 Millionen Euro dafür ausgegeben. Kennen Sie Ecosia?
Also ich habe Ecosia mir erst angeschaut, nachdem ich für dieses Interview angefragt wurde, und habe mir da mal diese Webseite, die sehr schön gestaltet ist, angesehen und die Idee quasi, Werte, die da automatisch quasi so nebenbei erzeugt werden, für eine gute Sache einzusetzen. Finde ich spannend. Gibt es, glaube ich, auch in anderen Kontexten. Zum Beispiel gibt es ja so Affiliate-Links bei Amazon.
Was ist
das? Und da gibt es auch manche Affiliate-Links bei Amazon ist, wenn man auf ein Produkt bei Amazon verlinkt mit einem speziellen Code, zum Beispiel auf einem Blog, und diese Person kauft nachher irgendwann mal später dieses Produkt oder auch nur ein anderes Produkt dadurch, dass sie auf diesen geklickt hat, dann ist es so, dass diejenigen, die diesen Affiliate-Link gesetzt haben, daran beteiligt werden. Ja? Das heißt, man bekommt einen Teil vom Umsatz. Das ist gar nicht unbeträchtlich. Also es gibt zum Beispiel Buchautoren, die sagen, sie bekommen mehr, wenn ein Kunde auf einen Affiliate-Link klickt, als sie erst quasi Tantieme von ihrem Verlag bekommen, von Amazon. Aber das wird auch teilweise verwendet, um zum Beispiel das Ganze für gemeinnützige Projekte einzusetzen, dass eben bewusst irgendwelche Produkte verlinkt werden mit Affiliate-Links, und das Geld wird aber dann eben quasi für gemeinnützige Zwecke eingesetzt. Das ist nicht genau dasselbe wie Ecosia, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Also ganz generell finde ich, kreative Lösungen, wie man, wenn man so will, Gutes tun, leicht machen möchte, spannend. Ich glaube, das kann aber immer nur ein Teil in einem Mix sein. Also ich sage mal so, warum nicht? Ja? Also generell wäre ich der Letzte, der sowas abqualifizieren möchte. Wovor ich aber warnen möchte, und da gibt es auch Studien eben zu Klicktivismus ganz allgemein, dass häufig Leute glauben, wenn ich es like, habe ich ja schon damit quasi zur Reichweite beigetragen und damit sozusagen schon mein Schärflein beigetragen und damit aber doch auch dann das Gefühl haben, jetzt habe ich ja eh quasi mein Engagement damit sozusagen erfüllt. So genau gefährlich sehe ich, wenn man sagt, ich mache zwar sonst nichts politisch, aber ich nutze Ecosia und das muss ja wohl reichen. Also das würde ich ja nicht als sehr engagiert einstufen. Ja. Umgekehrt gibt es ja viele Möglichkeiten, in seinem Lebensstil quasi eigentlich mehr oder weniger ohne zusätzlichen Aufwand vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten.
Sie sind ja jetzt auch im ZDF-Fernsehrat, der Internet-Experte sozusagen. Sie sind die zivilgesellschaftliche Vertretung. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn im Zusammenhang mit Wikipedia und ZDF vielleicht für ein öffentlich-rechtliches Archiv, also eine Bildung für alle?
Also man muss sagen, derzeit ist es ja so, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebote sind im Internet sehr, sehr stark eingeschränkt. So wird gesetzlich verboten in Deutschland, dass ARD, ZDF und Deutschlandfunk presseähnliche Angebote schaffen. Ja. Es wird auch verboten, dass Inhalte dauerhaft vorgehalten werden, abgesehen von bestimmten Archivbereichen und so weiter. Das heißt, man hat hier, und zwar wirklich ausschließlich auf Lobbydruck und aufgrund von EU-Beihilfeverfahren, die wiederum von privaten Verlegern angestrengt wurden, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Internet Fesseln angelegt. Und das halte ich für hochproblematisch. Mir geht es eher um Nachrichteninhalte, Magazinsendungen, Erklärsendungen, Sendung mit der Maus im ARD wäre das oder so, die zum Beispiel auch perfekt zu so etwas wie der Wikipedia passen würden. Und dann wäre das, wenn man so will, die perfekte Ergänzung. Wir haben die Textinhalte der Wikipedia-Community und dort, wo es passt, könnten Sie dann in einem öffentlichen, offen lizenzierten, öffentlich-rechtlichen Archiv nach Bewegtbildmaterial suchen, um Ihre Artikel zu illustrieren, zu ergänzen und zu verbreitern. Also das wäre meiner Meinung nach eigentlich the best of both worlds vereint.
Was meinen Sie denn zukunftsweisend vielleicht auch, wann und wie kann das machbar gemacht werden? Weil ich denke mal, Sie sind sehr motiviert. Wie sind die Widerstände?
Es geht mal darum, dort zu beginnen, wo es einfach geht. Das heißt, prinzipiell geht es mal darum, in dem ersten Schritt immer wieder, und je mehr Leute das machen, umso besser ist das. Das ist eben auch so etwas. Einmal eine Petition zu unterschreiben, einmal ein Konzept zu schreiben, wird nicht dazu führen, dass bald mehr Inhalte der öffentlich-rechtlichen Sender unter offener Lizenz verfügbar sind. Was es braucht, ist ausdauerndes, immer wiederkehrendes und möglichst vielfältiges Engagement zu diesem Zweck. Es gab kürzlich jetzt gerade auch einen Aufruf in der deutschsprachigen Wikipedia, so eine Wunschliste für Inhalte zu sammeln. Mein Vorschlag wäre wirklich aber mal zu starten mit Eigenproduktionen und Auftragsproduktionen ohne Fremdmaterial und ohne GEMA-Musik. Das sind die Inhalte, die sich vergleichsweise leicht offen lizenzieren lassen. Da ist die Rechteklärungsproblematisch gering. Außerdem ist die Problematik der Zweit- und Drittverwertung gering, weil diese Inhalte kaum weiterverkauft werden. Also da gibt es auch keine Wiederholungshonorare, was es einfach macht, auch hinsichtlich der Entschädigung der Autorinnen und Autoren und der Mitwirkenden.
International gesehen, wie wird denn gerade schon Open Educational Resources verwendet?
Also worum es mir jetzt ging, wären wirklich öffentlich-rechtliche Inhalte offen zu lizenzieren. Open Educational Resources wäre dann nochmal ein anderer Bereich. Da geht es um halt Lehr- und Lernmaterial. Natürlich ist es so, wenn öffentlich-rechtliche Inhalte offen lizenziert sind, ist es viel leichter, sie auch ohne weitere Rechteklärung für Lehr- und Lerninhalte zu adaptieren, zu verwenden, im Kontext zum Beispiel von Open Educational Resources. Das ist ein weiterer Vorteil von offener Lizenzierung von öffentlich-rechtlichen Inhalten. Ganz allgemein kann man sagen, dass in Deutschland jetzt seit 2012 wirklich ein Boom im Bereich Open Educational Resources eingesetzt hat, zwar noch nicht in der absoluten Fläche, aber zumindest mal im Bereich der Entscheidungsträger gibt es Sensibilität dafür, weil auch da, und das ist durchaus eine Ähnlichkeit zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist es ja so, es gibt in vielen Ländern Lernmittelfreiheit oder zumindest werden Schulbücher und Lehrmaterialien stark öffentlich subventioniert. Allerdings sind diese Inhalte alle unter urheberrechtlich immer noch vollständig geschützt. Und auch hier stellt sich einfach die Frage, wenn das öffentlich lizenziert ist, wenn wir mehr und mehr vom lebenslangen Lernen reden, wenn wir davon reden, dass Lehrende in der Lage gesetzt werden sollen, Inhalte miteinander zu kombinieren und auch zu aktualisieren. Und wenn wir uns wünschen, dass Lehrende ihre Lernmaterialien, die sie sowieso erstellen, auf Basis von zum Beispiel Schulbüchern, auch ihren Kolleginnen und Kollegen digital zur Verfügung stellen sollen, na, dann muss ich mir halt überlegen, inwieweit ich es schaffe, die öffentlich finanzierten Lernmaterialien auch unter einer offenen Lizenz und in offenen Formaten zur Verfügung zu stellen. Es wird die ganze Zeit sehr viel über digitale Bildung gesprochen und sehr häufig wird dann darüber gedacht, okay, wie kann man irgendwelche Laptop-Klassen oder noch schlimmer Tablet-Klassen einsetzen und da kommt das Whiteboard in die Schule und dann wird über die Online-Lernmanagement-Plattform und dann irgendwie unterrichtet oder dann gibt es irgendwelche Massive Open Online Courses, irgendwelche MOOCs. Und ich glaube aber, das sind nicht die Dinge, die uns wirklich voranbringen. erst wenn man digitale Offenheit im Bildungsbereich forciert, dann kann man wirklich, wenn man so will, die digitale Dividende einfahren. Also nur digital macht nichts besser, oder manches schon, aber ist jetzt nicht das, was uns wirklich voranbringt, sondern erst wenn wir offene Lizenzen und offene Systeme und offene Software einsetzen, dann ist das Ganze nachhaltig und dann kriegt es auch einen bisschen emanzipatorischen Effekt. Also die Open Knowledge Foundation hat da zum Beispiel diesen schönen Spruch, und vielleicht möchte ich mit dem schließen, die sagen, Wissen ist Macht und offenes Wissen ist Ermächtigung, also Open Knowledge is Empowerment. Und ich glaube, dass da was dran ist. Es ermächtigt nämlich Lehrende, Inhalte zu kombinieren, zu verändern und wieder an ihre Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Das ist schon immer passiert früher, nämlich an der Institution selber. Also wenn ich eine neue Lehrveranstaltung beginne, habe ich mir immer die Folien desjenigen besorgt, der diese Veranstaltung vorher abgehalten hat. Auch an der Schule tauschen sich die Lehrenden untereinander aus. Allerdings endet das heute an den Wänden der Institution, und das müsste aber schon lange nicht mehr so sein. Erst wenn man quasi hier konsequent diese offenen Lizenzierungsfragen von Anfang an schon bei der Erstellung der Materialien mitdenkt, dann wird das erleichtert und dann wird das mehr und mehr möglich und vielleicht auch mal zu einer Kultur des Wissensteilens im digitalen Bereich kommen, und dann erst, glaube ich, werden wir die Potenziale der Digitalisierung wirklich nutzen können.